Liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich, Sie zum letzten Shiur dieser Reihe begrüßen zu dürfen. Und eigentlich hatte ich vor, man nennt das, auf Englisch sagt man, die lose Fäden wieder zusammenzuziehen. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagt. Ja, sagt man auch, gut. Einerseits haben wir uns mit dem Thema Umweltethik auseinandergesetzt. Soll es eine Umweltethik geben? Was ist Umweltethik überhaupt? Was für Alternativen es gibt? Wir haben von Umweltschutz gesprochen. Wir haben uns dann mit der Frage auseinandergestellt, ob wir eine Umwelthalacha erwarten dürfen. Was für Quellen könnten eine Basis für eine Umwelthalacha bilden? Was sind die Einschränkungen? Also wo stoßt so ein Projekt auf an ihren Grenzen. Dann haben wir verschiedene Quellen angeschaut, die eine geistige, philosophische Basis für Umweltschutz bilden und eigentlich Richtung geben könnten für etwas anderes. Und wir haben uns dann auch mit dem Thema der, sagen wir mal, weltlichen Gesetzgebung auseinandergesetzt. Und weltlich meine ich nicht nur zwingend von weltlichen Behörden, sondern auch von, es könnte genauso für in einer Stadt, die nach der Halacha regiert wird, kann es auch weltliche Gesetze geben. Ja, dafür gibt es einige Gebilden. Wir haben von Dina de Malchuta Dina gesprochen, wir haben von Shivat Tovei'ir, Takanat HaTzibur, also Verordnungen, die auf einer Basis oder einer anderen legalen Basis verordnet werden, wenn sie halachisch bindend sind. Wir haben, also das ist eigentlich kurz gesagt, was wir alles getan haben. Die philosophische Quellen, mit welchen wir, die philosophische Anstoße fanden wir zum Beispiel in den verschiedenen Interpretationen des Segens Gottes, als der Mensch erschaffen wurde und ihm gesagt wird, Uredu vidgat hayam uvof hashamayim vechivshua, man soll die Erde irgendwie erobern. Was heißt es, die Welt, die Erde zu erobern? Wir sprachen davon, dass Adam, als er noch Adam und Chava in einem Körper war, im Garten Eden gestellt wurde, leovda ule shomra, sie zu bearbeiten und zu hüten, was das bedeuten könnte. Wir haben da verschiedene Interpretationen gebracht. Wir sprachen auch von dieser Quelle, die den Menschen möglicherweise mit einem Baum vergleicht oder den Baum mit einem Menschen oder dass der Baum für den Menschen unentbehrlich ist. Ki ha'adam eitz ha'sadeh, lavo mipanecha b'matzor, das ist bei der Belagerung einer Stadt. Damit haben wir uns auch auseinandergesetzt. Eine Quelle, die wir insbesondere betrachteten bezüglich einer möglichen Basis für eine Umwelthalacha, war die Gemara in Sechet Bava Batra, Daf Chaf Gimel, war das, glaube ich, Amud Aleph, also 23a, dass Geruch, Rauch und Ähnliches als schädigend betrachtet wird. Allerdings stoßen wir dann auf eine Limitation, wenn jemand das dann im Wald tun würde, wo keine da ist, dann wäre es nach dieser Halacha also nicht problematisch. Ich habe dann mit einem Freund diese Woche gesprochen, der sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, der gestehen musste, dass die ganze Logik von Nesikin, ja, dass wir Schaden verursachen, nur so weit geht, weil wir in der Halacha entweder direkt oder zwar ein bisschen indirekt, aber dennoch ziemlich direkte Schaden meinen und nicht Dinge, die sehr, sehr indirekt sind. Wenn ich jetzt ein großes Feuer im Wald mache, um dann zu sagen, dass ich einen Schaden an Jankel Kapelitsch mache, der in Indien wohnt, zufüge, ist schwer. Ja, jedes bisschen, wenn wir einen Mehrausstoß an Kohlendioxid haben, dann trägt es natürlich ein bisschen bei, aber es ist ja sowas Winziges. Das heißt, auf Basis der Gedanke von Nesikin, von Schaden, die wir nicht zufügen dürfen, ist es ziemlich schwer, eigentlich einen weitgehenden Umweltschutz zu gründen, darauf zu basieren. Ich habe mich dann ich habe dann zurückgeblickt und mir ist etwas aufgefallen in unserer Shiurim-Reihe. Bevor ich zur zentralen Quelle, die ich für heute vorbereitet habe, möchte ich Folgendes betonen. Ich habe angenommen, und ich nehme es noch immer an, dass alle Teilnehmer des Shiurs hier bereits überzeugt sind, dass die Umwelt zu schützen im Allgemeinen eine gute Sache ist. Nicht nur, dass es eine gute Sache ist, sondern dass eine gewisse Art Umweltschutz unentbehrlich ist. Ich gebe mal einige Beispiele, wo, also wenn ich jetzt 30 Jahren, 40 Jahren zurückblicke, glaube ich, habe diese Begriffe vor ungefähr 35 Jahren angefangen zu lernen. Und da war das große Thema das Loch in der Ozonschicht. Ein anderes Thema war die Verschwindung verschiedener Tier- und Pflanzenarten. Dass es vielversprechend ist, es gibt viele Tiere und Pflanzenarten, die Geschenke Gottes sind eigentlich. Und wenn wir sie entdecken werden, werden wir auch entdecken, dass sie für uns etwas Nützliches tun. Ob direkt oder indirekt. Direkt, das heißt, Pflanzenarten im Amazon-Gebiet, die vielleicht, wenn wir sie entdecken und studieren werden, dann werden wir vielleicht entdecken, dass sie für uns nützliche Stoffe herstellen. Es muss nicht zwingend eine Pflanze im Amazon-Gebiet sein. Wenn zu viel Stickstoff, zu wenig Sauerstoff im Wasser ist, dann befördert das Algenwachstum und wirkt gegen Fische. Und wir brauchen die Fische, aber sie müssen lernen. Also das sind ziemlich direkte Folgen, man kann das messen. Es gibt auch, also die ganze Geschichte mit der, ich glaube, das Loch in der Ozonschicht ist vielleicht die größte Erfolgsgeschichte vom Umweltschutz. Es ist in absehbarer Zeit, hat zwar 20 Jahre gedauert, gelungen, um ein sorgenerweckendes globales Phänomen, wo man nicht sagen konnte, das ist hier lokal ein Problem, sondern es verlangt eigentlich eine weltweite Kooperation. Aber ich meine, es ist ja viel besser, als wenn wir täglich noch lernen müssten, dass sich das Loch ausbreitet oder was weiß ich. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Es gibt aber auch andere Arten. Also bisher sprachen wir von Dingen, die leicht messbar sind. Man kann relativ leicht demonstrieren. Manchmal, es ist natürlich die Frage, wie viel bin ich bereit aufzugeben, damit ich vielleicht neue medizinische Stoffe entdecke. Aber dass es sowas geben kann, da können wir verschiedene Beispiele geben und dann kann man sich vorstellen, dass das nützlich ist. Das mit den Fischereien ist richtig messbar, das ist leicht messbar. Man kann sehen, dass es gewisse Orte gibt, wo eben sehr viel Abfallstoffe im Wasser gedumpt werden und dann geht es im Wasser dort schlecht und dann hat man halt eine tote Zone, wo Fisch nicht gedeiht. Ja, das ist leicht messbar. Es gibt andere Dinge, die sind schwerer zu messen. Und weil es Dinge gibt, die schwerer zu messen sind oder wo man sehr, sehr weit in die Zukunft hineindenken muss. Und das beste Beispiel ist die Frage von, also alles, was mit Greenhouse, wie heißt das? Treibhaus?
Ja, Treibhausgase.
Gase zu tun hat. Da müssen wir gewisse Extrapolationen machen. Die sind auch mittlerweile einigermaßen messbar, aber eigentlich gibt es ganz viel, das nicht messbar, sondern prognostierbar ist. Das ist nicht das Gleiche. Was ich messen kann, ist bereits da. Was ich prognostizieren kann, dann muss man eigentlich das im Modell ein bisschen Vertrauen haben. Und es gibt halt so viele Modelle und die werden immer besser oder schlechter oder was weiß ich. Es ist nicht leicht. Erst nicht für Laien. Ja? Wenn man jetzt sagt, schau mal, hier stinkt das Wasser und es gibt keine Fische, das ist leicht zu verstehen. Dass man dann ein super komplexes Klimamodell hat, mit dem man entdecken kann, also man prognostizieren kann, wie viel Kohlendioxid es in der Umwelt in, ich weiß was, in 20, 30, 40 Jahren geben wird, was für Folgen das haben könnte für das Meeresspiegel, ist viel schwerer. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, weil es ganz, ganz viele Faktoren gibt, die wir noch nicht hineingebracht haben. Und es ist auch nicht so einfach, weil es ist ohne genaue Messungen nicht immer leicht für jemanden, um die Verbindung zwischen zwei Dingen zu verstehen. Und deshalb muss man, wenn wir einen Shiur zu Umwelt und Halacha, Umweltethik, Umweltschutz, Umwelt und Halacha machen, dann muss man sich auch die Frage stellen, oder darf man sich die Frage stellen, was wollen wir eigentlich erreichen? Ja? Gut, mein Freund, mit dem ich gesprochen hatte, und ich sind uns nicht 100% einverstanden. mein Freund ist sehr, ist eher dran zu warnen, dass es schon 11:55 ist und nicht 11:55. Und ich bin eher dran zu sagen, schauen wir mal, was machbar ist. Aber gut, das ist eine allgemeine Ausrichtung, wie ich Politik da betrachte und wie er eben Politik nicht betrachten will. Im Grunde genommen ist die Frage, was wollen wir erreichen? Was meine ich damit? Wollen wir mit diesem Schirr jetzt bewappnet sein, dass wir nächste Woche im Nationalrat, im Bundesrat eine Präsentation darstellen, sagen wir, nach der Halacha müsste man eigentlich das und jenes einstellen? Ist das das Ziel? Ja? Beziehungsweise ist das Ziel zu sagen, schaut mal, nach der Tora soll man eigentlich, weil der Schritt war eine wichtige, sehr wichtige Quelle, die wir uns letzte Woche angeschaut haben. Wir sollen Dinge nicht zerstören, wir zerstören Dinge fortdauernd. Wir wollen aufrichtige Menschen sein und entsprechend wollen wir das Zerstören weitgehend einstellen. Ja? Also ist das das Ziel? Beziehungsweise ist das Ziel die Frage, was wir als Einzelpersonen tun können sollen. Beziehungsweise ist das Ziel, wir wollen verstehen. Das sind alles legitime Fragen. Die Frage ist so, was wir wollen. Ja? Wenn Menschen zum Beispiel eine Umwelthalacha betrachten, also die Frage der Umwelthalacha, dann wollen sie eigentlich die Frage stellen, was tue ich als Einzelperson? Kann ich sagen, das und das ist verboten? Diese Idee, dass es zum Beispiel verboten wäre, um die Umwelt qua Umwelt zu verschmutzen, haben wir auf Basis von Bava Batra, Chav Gimel Amud Aleph, zurückgewiesen. Die Halacha geht nicht weit genug, um so ein Verbot auszusprechen. Auch Baldaschrit spricht eigentlich von Tugend, nicht von eigentlichen Verboten. Es ist nicht verboten, um Dinge zu zerstören, von denen ich einen Genuss habe. Es ist nicht tugendhaft, um Dinge, es ist zwei verschiedenen Dingen. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, Plastik, ja, Plastik produzierend, insbesondere wenn man viel Plastik produziert, ist für die Umwelt problematisch, weil Plastik nicht leicht biodegradabel ist. Kommt drauf an, natürlich, welche Plastik, aber in Algen sind problematisch, aber sie sind praktisch. Nach dem reinen Maßstab von der Halacha von Baltaschrit kann ich sagen, sorry, es ist nützlich. Wenn es nützlich ist, ist es kein Balterschritt nach technischen Maßstaben. Es ist aber nicht der Weg der Formen, der zu Balterschritt erwähnt wird. Das heißt, wenn mein Ziel ist, zu fragen, was tugendhaft ist, dann kann ich wesentlich weitergehen, als wenn die Frage ist, was verboten ist. Nochmals, eine Umwelthalacha würde uns nicht weit bringen. Damit können wir nicht sehr weit gehen. Die Idee aber, dass natürlich das gewisse Regeln dann verordnet werden und dass diese für die Bevölkerung, für die Menschen gut sind. Und weil sie gut für die Menschen sind, haben die weltlichen Behörden das Recht, solche Regeln einzuführen und wir müssen sie dann umsetzen. Das ist eigentlich, das geht schon einen Schritt weiter. Das heißt, hier habe ich ein Überlapp zwischen Umwelthalacha, es ist keine richtige Umwelthalacha mehr, aber es ist eine Halacha, die uns unterstützt, ja, bei der Umsetzung von Umweltschutz, der auf verschiedenen halachischen Gedanken basiert. Nämlich A, wir haben all diese Quellen, die wir erwähnt haben, die eigentlich wünschen, dass wir die Umwelt nicht völlig kaputt machen. Und B, wir haben diese Idee, dass Shiva Tovea Hiir, die sieben gute Leute der Stadt, also die Anführer einer Stadt, die Anführer eines Landes, politische Anführer, haben die Möglichkeit und die Pflicht, um solche Gesetze zu verordnen, die gut sind für uns. Und deshalb, weil es nach den Werten der Tora gut ist und es ist auch messbar, dann sollen wir da sowas machen. Das bringt uns schon in eine Richtung von, wie benehme ich mich. Allerdings ist es ein Überlapp zwischen, wie benehme ich mich und wie soll die politische Schicht verordnen. Und dann gibt es natürlich völlig das ganz Philosophische, das uns nur daran bringt, was wünschen wir uns. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Ich möchte heute eine Quelle präsentieren, die etwas, das wir bisher nicht gesehen haben, in den Vordergrund setzt. Bei Umweltschutz ist es so, Im Fall vom Ozonloch haben wir, also viele von uns, fast alle, die hier im Schuh sind, waren schon da, bevor das ein großes internationales Thema wurde. Und haben auch die Vorteile mitbekommen, alle von uns haben die Vorteile mitbekommen, dass das Loch kleiner wurde. Wir müssen weniger UV-Strahlung fürchten, wenn wir einfach in Österreich auf der Straße gehen. Nicht, dass wir sie nicht fürchten müssen, aber weniger, als wäre die Ozonschicht viel weitgehender zerstört worden und hätte nicht teilweise geheilt. Bei anderen Umweltproblemen kommen die erwarteten Früchte erst viel, viel, viel später. Nehmen wir jetzt an, und ich werde jetzt für einen Moment annehmen, dass die Prognosen ganz vieler Wissenschaftler, ich will jetzt nicht zwischen den Modellen wählen, bezüglich Wasserspiegelsteigung, wenn wir nicht unsere Kohlendioxidproduktion bis so und so viel zurückschrauben, dass diese Modelle jetzt korrekt sind. Ich mache jetzt keinen wissenschaftlichen Vortrag, sondern ein Shiur Halacha. Und deshalb werden wir jetzt einen Moment einfach die Modelle so annehmen. Dann heißt das eigentlich so, wenn wir heute weiterhin Kohlendioxid produzieren wie bisher, dann wird es in 100 Jahren einen gewaltigen Schaden geben, in 50 Jahren. Nur ich wünsche alle hier, dass wir in 50 Jahren alle noch gesund sind, stark und gesund sind. Ich befürchte, dass 50 Jahren, also ich hoffe, aber es ist so ein bisschen grenzwertig, ja, für manche von uns. Aber ich wünsche für alle, also 50 Jahren sollen wir alle sicher leben und eine gute Gesundheit sein, auch 100, ja. Nur die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen anders. Und das heißt, wir machen das dann nicht für uns, sondern wir machen das für Menschen, die noch nicht da sind. Und wer sagt, dass wir nützen, ja, für zum Beispiel Shivato Ve'ir, für das Recht auf Gesetzgebung, dass wir nützen auf diese Art definieren? Ja? Wer sagt, dass Nützen nicht etwas unmittelbar sei? Also wenn ich jetzt sage, man darf, Gesetze dürfen verordnet werden, die eine gewisse, eine positive Sache für Menschen haben, dann muss das ja vielleicht für die lebendigen Menschen sein. Wer sagt, dass ich das für die nächste Generation tun muss? Und das möchte ich mit der nächsten Quelle eigentlich ansprechen. Talmud Bavli, Masechet Ta'anit, Daf Chav Gimel Amud Aleph, also 23a in Masechet Ta'anit. Das ist, es gibt eine tolle Geschichte eigentlich, die bekannt ist. Die Einführung ist für die Geschichte, die ich jetzt anschauen will, aber ich werde mal kurz erzählen, worum es geht. Eine Geschichte, Masechet Shalchul Chonia Ma'agel. Man sendete Chonia Ma'agel, der war ein großer Tzaddik. Und es war bekannt, dass wenn man etwas sehr, sehr stark brauchte, er würde dafür beten, dann würde das erfüllt werden. Und die Mishnah erzählt dann so eine Geschichte. Und hier haben wir noch eine Geschichte. Pamach hat jetzt Rov Adar. Es war schon gegen Ende des Winters. Ja, der Winter zwischen Sukkot und Pesach gibt es 6 Monate. Wir sind schon jetzt nach Purim. Velo yardu geshamim. Der ganze Winter war trocken. Man wusste nicht mehr, keine Rat mehr. Die Menschen hatten sicher gefastet und gebetet. Und es ist trocken. Shalchu lo Chonia Ma'agel. Hat man Chonia Ma'agel eine Nachricht geschickt. Er möge doch helfen. Und er hat dann gebeten, wie yardu geshamim. Und dann ist Regen gekommen. Ja, dass der Regen kommen soll. Ist der Regen nicht gekommen. Ag uga, dann hat er rund um sich am Boden, im Sand, im Dreck, hat er so einen Kreis gemacht. Wamad Butochah hat sich der drin gestellt. Kedech shasah Chavakuk Hanavi, ein Vergleich mit dem Prophet Chavakuk. Und sagte, Ribono shel Olam, Herr der Welt, Banecha samuf nehm alai. Deine Kinder schauen auf mich, sie vertrauen auf mich. Shanike ven beit lefanecha, ich bin bei dir wie ein Teil des Haushaltes. Nishbani b'shimcha gadol, ich schwöre in deinem großen Namen, she'eini zaz mikan, dass ich von hier nicht wegrutschen werde. Ich bleibe hier in diesem Kreis. Ad she'terachem al banecha, bis du dich deiner Kinder erbärmst. Yitchilu gshamim natfim, dann hat es angefangen ein bisschen zu tropfen. Amru lo talmidav, haben seine Schüler gesagt, Rabbi, ja, Reinucha, wir haben dich gesehen, Volo Namut, wir werden nicht sterben. Ja, sprach mit dem, wir haben gesehen, du kannst ja große Wunder machen. Kim Tomin Anu, uns sieht so aus, She'en Gishamim Yordin Alelatir Shvuatcha. Es kommt zwar Regen, aber nur gerade genug, damit du nicht mehr unter deinem Schwur stehst. אמר, אתה גזק פורגות, לא כך שאלתי, נשתה סביש גפרקט, אלא גשמי בורות שכינו מערות. איש אב גביתן אז גנוק רגן קום, תמיד די ציסטרנן איברל גפילט ורדן. ירדו בזעף, תן קם אין וולקנברוך, פלוצליש גם איזה אנורם פיל רגן, עד שכל טיפה וטיפה, כמלוא פי חבית, תן גם איזה אנורם רגן טרופפן, יא וי... wie eigentlich eine harness ein harness ist offen wir scharuch hachamim schen tipa pkhuta milog die hachamim schätzten das war so eine jeder tropfen war so groß wie eine cola buchse amrulo talmidav am seine schüler im gesagt rabbi reinucha velo namut wir haben gesehen du kannst ja große wunder machen kim dumin anu schen geschmim jordin ala labed olam aber dieser regen der kommt der zerstört die welt אמר לפניו, אתה וידו פרגות גזק, לא כך שאלתי נשת אפילו פרקתי, שאלה גשמי רצון, וול וולן דס רגן, ברכה, פרזגן, ונדבה, גשנק, גרוס סויגיקאית, ירדו כתקנן, דן הטס נורמל, אנגפנגן צו רגנן. אבר, אס עד גרגנת, ונגרגנת, 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 ירושלים גאבס טיילר, אין דשטאצ, דידן פול מטווסר וודה. עד שאלו כולם לרבית, Die Menschen haben angefangen, sie wollten sich retten, sie wollten nicht ertrinken, sie wollten nicht in den niedrigen Tälern, wo heute der Kotel ist, gab es vor 2000 Jahren eine Straße, die viel, viel tiefer war. Wer schon die Kotel-Tunnels besucht hat, der weiß das. Und die Menschen waren dort, das Wasser hat angefangen zu steigen, dann sind sie einfach zur Richtung des Tempelbergs gegangen, mit Nergeschamim vor dem Regen. Am Rulo haben sie ihm gesagt, Rabbi, Geschemschit palalta sheherdu, du hast gebeten, dass der Regen kommt. kachit palel vielchu lahem, bitte, bete, dass es jetzt aufhören soll zu regnen. Amar lehem hat er gesagt, kach mekublani, die, was ich mitbekommen habe als Tradition, she'en mit palelim al rova tova. Wenn man viel Gutes bekommt, man kann nicht, ja, es geht nicht zu beten und zu sagen, ich habe zu viel Gutes bekommen. Das geht schon nicht. Afal piken, trotzdem, haviu li paroda, bringt mir ein Stier, den ich als Dankopfer bringen werde. Hevilo Parodan haben ihn gebracht, zamachste Yadavalav, hat er seine Hände, hat Zmicha gemacht, die Hände auf dem Haupt des Stieres, Amar lefanav und hat vor Gott gebeten. Ribono shelam Herr der Welt, Amcha Israel, sheutzeta mitzrayim, enan yecholim, lo berov tova velo boronut. Du hast das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt und das Volk kann weder zu viel Segen noch zu viel Strafe ertragen. Kastalem, du warst mit denen empört, enan yecholim lamod. Dann können sie da, wenn du im Purse bist, dann können sie nicht existieren bleiben. Ich sparte allem, du hast sie gesegnet, enan yicholim lamod, so auch, geht's wiederum nicht. Yira tshonu lifanecha. Es sei dein Willen, shiyifseku hagshamim, dass der Regen jetzt aufhören soll, wie herevach baolam, dass alles gut ist einfach in der Welt. Eine Breite soll es in der Welt geben. Miyad nashva ruach, dann kam der Wind, wenn ich pasu ha-avim, Die Wolken haben sich ausgebreitet. Vizarcha, Chama, die Sonne kam durch. Viazua am, lasade, viviu laim kmeinu vitriot. Und das Volk ging heraus und sie kamen zurück mit Schwammern. Ja, also mit all dem Wasser hat auf dem Feld was angefangen zu wachsen. Das ist die Geschichte, für die Chonyam Agel sehr, sehr bekannt ist. Große Gerechte, es gibt verschiedene Geschichten in der Mishne, in Breita, in Mara, wie seine Gebete effektiv waren. Interessant, er lebt in welcher Epoche? Shalachlo Shimon ben Shetach. Shimon ben Shetach, den kennen wir, der ist uns aus der Geschichte bekannt. Und er hat ihm eine Nachricht geschickt. Und gesagt, Ilmale Choniata, wärest du nicht Choni, Gozrani Alecha Nidui, dann würde ich dich im Bann setzen. Sheilu Shanim Kishne Eliyahu, Shemavtechot Kishamim Biyado, Shel Eliyahu lo nimza Shem Shammai mitchalel yadcha. Sagt er so, eigentlich, ja, sowas hat es noch nie gegeben. Wenn irgendwelcher Tzadik kommt und er will beten für irgendetwas und es wird nicht rauskommen, dann wird das ein Chilul Hashem sein. Die Menschen dann sagen, so ein großer Tzadik hat so gebetet und Gott macht es nicht. Das heißt, das Gebet ist nicht wirksam. Oder das heißt, der Tzadik ist kein Tzadik. Oder Gott hat keine Erbarmung. Was nur so, alle Lösungen für das Problem sind schlecht. Sagt hier, She'ilu shanim kishne Eliyahu, wäre die Zeit jetzt wie die Zeit von Eliyahu, She'maftachot kishamim beyodo, zur Zeit von Eliyahu, Gott hatte Eliyahu das Recht gegeben, ein Dekret auszusprechen, dass es nicht regnen wird. Shemavtechot geschemim biyado shel Eliyahu, um zu sagen, die Schlüssel des Regens ist in der Hand von Eliyahu. Was wäre dann gewesen? Hättest du nicht, dann hätte Gott ja dein Gebet nicht akzeptiert, weil Eliyahu ja gesagt hat, es darf nicht regnen. Nun, was wäre dann gewesen? Aber was soll ich dir tun? Du kommst und du betest, du bettelst vor dem Allgegenwärtigen. Tut, was du willst. Wie ein Sohn, der einfach auf Englisch sagt er hier nagging. Ich weiß nicht, wie mit Chater er zieht immer wieder beim Vater, sagt bitte, 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 ja. Der Vater tut es. Papa, führ mich hin. Lerachzeni, mich zu waschen, mich mit heißem Wasser. Schotfeni, ich bin mich habe zu mit kaltem Wasser. Tende, Gosim, gib mir Nüsse. Gedim, Mandeln. Afasiki und so weiter. Alles, was man fragt, die Eltern tun es. Ja? So ist Choni vor Gott. Das heißt, in dieser Geschichte eigentlich sehen wir, woher Choni seinen Namen bekommen hat. Große Gerechte, hat unglaublich, ist ein Wundermacher. Und alle staunen. Und er ist nicht der größte Rabbiner jener Zeit. Shimon ben Shetach ist der Anführer. Aber Shimon ben Shetach muss Respekt vor Choni haben. Weil Choni ein gewaltiger Tzaddik ist. Das zeigt übrigens auch sehr interessant. Der Dayan und der Tzaddik, der Posek und der Tzaddik sind nicht zwingend die gleiche Person. Der die Halacha entscheidet, der Gescheiteste, der die Halacha entscheiden kann, der am besten anführen kann, ist nicht zwingend der aufrechteste, frommste, tiefste ist. Und da sehen wir diese Zweispältigkeit. Gut, jetzt überspringe ich ein bisschen und zeige, jetzt, dass wir den Choni kennen, dann können wir ein bisschen über seine Lebensphilosophie oder was ihm so im Leben gestört hat, sprechen. Amar Rabbi Yochanan, sagt Rabbi Yochanan, Kol Yamav Shel Oto Tzadik, während des ganzen Lebens jenes Gerechten, Hayam Mitzta'er Al Mikraze, es gab ein Vers, er hat ein Problem damit. Welcher Vers? In Tehilim steht, Shira Ma'alot, ein Stufenlied, Beshuv Hashem et Shiva Zion, als Gott Shiva Zion, die zurückgekommen sind nach Zion, er brachte sie zurück, Ein, die Gefangene von Zion zurückbrachte, Hainu Kocholmim, wie waren wir traumend? Amar hat er gesagt, Mi'ika denayim shivin shnin bechelma, kann jemand denn 70 Jahren lang im Traum schlafen? Das heißt, er schläft für 70 Jahre und hat so einen langen Traum. Es ist wie ein Traum. Was heißt wie ein Traum? Die Zeit, dass wir ins Exil waren, bis wir nach Israel zurückkamen, 70 Jahre, eigentlich mehr, weil nicht alle unmittelbar zurückgekommen sind. Aber Choni hatte genug Probleme mit der ersten Gruppe, die zurückgekommen ist. Also 70 Jahre. Das nennt man wie ein Traum. Ein Traum, ja, am Morgen, kurz vor dem Aufstehen, haben wir noch ein paar Minuten Schlaf, wo wir noch etwas träumen. Das ist ein Traum. 70 Jahre. Unterbrechung. Ich muss hier betonen. Die ganze Frage ist nur sinnvoll, weil Choni annimmt, ich würde übersetzen, ich bin nicht Choni, ich würde übersetzen, wir hatten nie geglaubt, dass wir zurückkommen. Das war ein Traum, ein wilder Traum und er ist verwirklicht worden. Für uns war das ein Traum. Ach, wenn wir nur zurückkehren konnten. Und dann ist es gekommen. Aber Chonia Mergel interpretiert das selbstverständlich, so sieht man hier, als es war ein Traum. Und er stört sich daran immer wieder, wie kann das sein? Tehilim sagt, es war wie ein Traum, es ist ja nicht so. Yomachad, eines Tages, aber Azel Beocha ging er auf dem Weg, Chazie Lau Gavre, dann sah er diesen Mann, da war Nata Haruva, der einen Carob-Boxer, sagt man viel.
Johannesbrot.
Johannesbrot, danke. Johannesbrotbaum eingepflanzt hat. Amali hat er ihm gesagt, ich bitte jetzt, das ist keine Frage zur Botanik von Johannesbrotbäumen. Amalia hat ihm gesagt, Hai ad kamashnin tain, wie viele Jahre müssen vorbeigehen, bis der anfängt, Früchte zu tragen? Ich habe diesen Satz jetzt nach Rashi übersetzt. Ich gestehe, dass man ihn auch anders übersetzen kann. Ich habe ihn jetzt nach Rashi übersetzt. Wie viele Jahre müssen kommen bis zur ersten Ernte? Amarle antwortet der Bauer, es kann sogar 70 Jahre dauern, bis die Johannisbrote anfangen zu kommen. Amarle hat ihm gesagt, bist du sicher, dass du noch 70 Jahre leben wirst? Amarle hat ihm gesagt, und er spricht über sich in dritten Person, hey Gavra, dieser Mensch, zeigt auf sich, dieser Mensch, Alma Becharuva Ashkachte, der hat ein Welt mit Johannisbrotbäume gefunden. Die Heche, die Staluli Avahati, genau wie meine Vorfahren ihn für mich eingepflanzt haben, Shetali Nami Levrei, tue ich das für meinen Sohn einpflanzen. Hier haben wir eben, was ich suchte. Die Idee, dass wir Dinge tun, die nicht für uns, sondern für die nächste Generation sind. Und wie die Gemara sagen wird, nicht nur für die nächste Generation. Yativ, dann saß er da dort, Kakarich rief da, und er hat Brot gewickelt, ja, auf Englisch, er aß Brot, das heißt, er hat ein Sandwich gemacht, ja, mit Pita. Ataylei Shinta, dann, er ist eingeschlafen, er war satt, es war so angenehm und das Wetter war perfekt. Er ist eingeschlafen. Nim. Er schlief. Idarale Mishunita. Man hat ihn, ja, vom Schlafen hat man ihn nicht mehr gesehen. Ja, Hadarale Mishunita Ikassim Eina. Er wurde verdeckt von den Augen. Von Nim Shivain Shnin, 70 Jahren schlief er. Die kam, als er aufstand, Chazie Lehau Gavra, dann sah er den gleichen Typ, den er gerade gesehen hatte. Du kam, Melaket Minayu, und er pflückt Johannisbrote. Amal hat ihm gesagt, Hatu de Stalte, du bist der, der den Baum eingepflanzt hat. Amal hat er gesagt, Barbere, ja, nein, ich bin sein Enkel. Er hat gleich ausgesehen, der Enkel und der Großvater haben sehr ähnlich ausgesehen. Er hat gesagt, ich bin der Enkel. Amarle hat ihm gesagt, aha, Shema Mina, davon kann ich schließen, denn Naimi Shivin Shnin, 70 Jahren habe ich geschlafen. Chazale Chamarte, dann hat er hatte dort einen Esel gelassen, hat er seinen Esel angeschaut. Di Itjelidale Ramche Ramche, dann hat er gesehen, ja, dass es ganze Herde von Esel gibt, die dort sind, alles von seinem Esel in diese 70 Jahren. Dann ging er nach Hause. Amalu hat er gesagt, Brede Chonya Magel Mikayam, ist der Sohn von Chonya Magel hier. Amalu hat ihm gesagt, Brei Leite, sein Sohn ist schon verstorben. Barbere Ita, wir haben sein Enkel ist aber hier. Amalu hat er gesagt, Ana Chonya Magel, ich bin der Choni. Lohim Nu hat man ihm nicht geglaubt. Azale Leveta Midrash, dann ging er in Beta Midrash, Shamainu Le Rabbanan, dann hört er, wie er reingekommen ist, Menschen haben mit ihm diskutiert, er hat Fragen beantwortet. Und Menschen sagten, hat er gehört, wie die Menschen sagten, Deka Amri, sie sagen, Nehiran Shmatatin Kivishne Choni Amagel. Unser Lernen leuchtet auf, wie in der Zeit von Choni. Dechihave Eilevei Midrasha, wenn Choni Amagel das Lehrhaus besuchte, Kolkushia de Havalule Rabbanan, jede Schwierigkeit, die die Rabbinen hatte, hat er das ausgelegt, erklärt. Amar Lehu, wie er das gehört hat, hat er gesagt, Ananiu, ich bin der. Velo im Nu, keiner hat ihm geglaubt. Velo Avdele Yekara, man hat ihn nicht beehrt. Kedemi Baelei, wie es ihm gebührte. Chalash Date, ihm wurde schlecht einfach. Von emotionell eigentlich, ja. Das Ganze wurde ihm schlecht, aber sehr, sehr enttäuscht. Be'ar Rachme, dann hat er um Gnade gebeten. Und was für Gnade wollte er? Um mit, dass er sterben soll. Er ist verstorben. Amar Rava sagte Rava diesbezüglich, Heine oder Amre Inche, das ist, was die Menschen sagen. Och, Havruta, oder mich meine Freunde, Omituta, oder liebe sterben. Das ist diese Gmara, diese Geschichte, eine bekannte Geschichte. Die Aussage O Chavruta Omituta ist auch sehr bekannt. Die Gemara muss interpretiert werden. Aber ich glaube, es ist eindeutig da die Idee, dass man nicht nur für die nächste, sondern sogar für eine nachnächste Generation Dinge tut. Honi bewundert eigentlich, was einer, ein Mensch für seine Kinder und Enkel tut. Und er weiß, dass er nicht in dieser anderen Welt gehört. Am Ende stirbt er. Keine kennt ihn, keine will ihn anerkennen. Aber Honi würdigt mit seiner Erzählung diese Idee, um generationsübergreifend gute Dinge zu tun. Ich will auf diese Basis sagen, dass es nicht zu weit geht, zu sagen, dass wenn wir Gesetze verordnen, Gesetze, die bindend sind, dass wir auch Rechnung halten dürfen mit der Einfluss unseres Tun auf der nächsten und nachnächsten Generation. Wie es in Masechet Avot heißt, Ezehu Chacham, wer ist weise, Haroe Tanolad, der sieht, was aus seinen Handlungen entstehen wird. Allerdings möchte ich die Gemara ein bisschen interpretieren. Es gibt viele logische, also relativ einfache Fragen in dieser Gemara. Die erste Frage, die man diesbezüglich stellen muss, ist, also Honi geht schlafen und fragen wir jetzt nicht, wie er dazu kommt, 70 Jahre zu schlafen, aber keiner hat gemerkt, dass er verschwunden ist. Wenn er 70 Jahre später kommt, sind alle sicher, Honi ist längst tot. Warum? Ja? Das ist eine interessante Frage. Maharsha versucht, diese Frage zu beantworten. Aber wenn man das Ganze in Maharsha liest, und ich werde das versuchen darzustellen, dann merkt man, dass das eine unzureichende, das ist eine Antwort auf eine sehr praktische Frage. Aber vielleicht müssen wir weitergraben. Sag Maharsha, wann lebte Honi? Er lebte zur Zeit von Shimon ben Shetach. Er brachte eine Interpretation, dass wenn Honi Amargel sagt, Traumen, 70 Jahre im Traum, dass Honi eigentlich zur Zeit des babylonischen Exils lebte, ja, und er hatte diesen Schlaf von 70 Jahren oder er spürte die 70 Jahre. Das ist schwer, weil Honi Amargel zur Zeit von Shimon ben Shetach lebte. Sagt Marsha, okay, das geht jetzt nicht. Oder so, höchst unwahrscheinlich. Aber sagt Maharsha, was ist dann im Sog von Shimon ben Shetach geschehen? Es gibt Kriege, es gibt alle Arten Dinge. Für Maharsha ist das Verschwinden von Honi möglicherweise mit einer von diesen Dingen verbunden. Und er hat zwei Möglichkeiten. Entweder dachte man, er ist verstorben, weil es halt Krieg gab, oder er überlebte dann 70 Jahre nach Shimon ben Shetach. 70 Jahre nach Ende von Shimon ben Shetach, das ist, ich kann es historisch nicht ganz nachvollziehen, aber ich will einfach sagen, was Maharsha sagt. Und dann sagt er am Ende, es gab ja zwischen den Hashmonäischen Könige auch manchmal Brüderkriege, Thronkriege, und in einer dieser Bürgerkriege ist Honi Amargel dann umgekommen am Ende. Das ist das Ende seines Lebens. So sagt Maharsha. Wenn man anderswo in Maharsha schaut, einige Zeilen früher, dann scheint Maharsha eher das Ganze auch ein bisschen metaphorisch zu verstehen. Ich sage jetzt nicht, dass die Geschichte mit Honi so nicht geschehen ist oder ja geschehen ist. Ich möchte hier mich auf Maharal stützen, der hier an dieser Stelle gar nichts sagt, aber der anderswo mal sagt, manchmal ist es nicht wichtig, die Frage zu stellen, ob es genauso geschehen ist oder nicht, sondern die Frage zu stellen, was lehrt es uns? Für Maharsha sind die 70 Jahre, nicht nur die 70 Jahre von Maharsha, Entschuldigung, nicht Maharsha, Maharsha, sind die 70 Jahre nicht nur 70 Jahre des babylonischen Exils, sondern die sind die sprichwörtliche 70 Jahre des Lebens eines Menschen. Ja? In Tehillim haben wir dann so eine Aussage, ein Mensch lebt 70 Jahre, wie im Bigvurot, wenn er schon stark wird, 80. Natürlich gab es immer schon Leute, die älter geworden sind. Und wir wünschen, dass alle hier Anwesenden, unsere Bekannten, unsere Familien, alle wohl älter und Gesundheit älter werden als 80. Viel älter als 80. Aber eins war das nicht so häufig und 70 Jahre ist irgendwie so, das heißt ein Menschenleben. Sagt der Honi Amargel, sagt, wie bedeutend ist ein Menschenleben? Es ist wie ein Traum. Es geht in einem Nu vorbei. Und die Frage ist, was tut der Mensch auf Erden? Was ist seine Aufgabe, was ist seine Bedeutung? Einfach 70 Jahre gelebt Und obwohl Marchand das Nächste, was ich jetzt sagen werde, nicht ganz deutlich sagt, führt er uns in diese Richtung, dass die Frage ist, was hinterlassen wir für die Nächsten nach uns? Es gibt Dinge, die machen wir, da bekommen wir die Früchte unserer Taten im Jenseits. Das machen wir für uns. Aber es gibt Dinge, die machen wir für andere Menschen. Und die Dinge, die wir für andere Menschen machen, die werden wir persönlich vielleicht nie davon genießen. Und dennoch sind sie bedeutend. Wie der Johannisbrotbaum, der eingepflanzt wird, damit der Enkel eines namenlosen Bauers davon genießen kann. Und ich finde, dass diese Erklärung von Maharshah noch viel mehr betont, was wir früher gesagt haben, dass diese Geschichte uns darauf hinweist, und ich werde jetzt mich auf dem, was wir letzte Woche zu Baltashrit gelernt haben, stützen. Einerseits hat es eine halachische Bedeutung, dass Gutes tun für die nächste und übernächste Generation bedeutend ist. Das hat eine halachische Bedeutung im Sinne, dass Gesetze, die erzielen, dass wir uns um die Umwelt für in 50 Jahren und 70 Jahren und 100 Jahren kümmern, dass das bedeutend ist. Andererseits hat es auch eine philosophische Bedeutung, und da greife ich zurück zu Baltashrit, wo wir gesehen haben, dass die Idee, was tugendhaft ist, noch wesentlich breiter ist, als was die Halacha genau verlangt. Also nicht nur gibt es hier eine halachische Deutung, sondern auch eine Deutung, wie wir handeln wollen, damit wir tugendhaft handeln. Und entsprechend würde ich sagen, tugendhaft zu handeln, nicht Dinge zu zerstören, beziehungsweise Dinge zu retten, auch wenn wir nur einen kleinen Beitrag machen, der seine Früchte erst in 50, 60, 70, 80, 100 Jahren richtig messbar abgeben wird. Und vielleicht wird es gar nicht messbar sein, aber was wir alle zusammentun, wird messbar sein, ist tugendhaft. Es ist bedeutend. Und deshalb können wir uns die Frage zu stellen, darf ich überhaupt, ja, ist es halachisch erlaubt, sagen wir mal, ist es halachisch erlaubt, um täglich Fleisch zu essen? Ist es halachisch verboten, möchte ich sagen. Ist es halachisch verboten, täglich Fleisch zu essen? Nein, eine Halacha, die sagt, dass es verboten ist, täglich Fleisch zu essen, gibt es nicht. Aber der Fleischkonsum ist sehr ressourcenintensiv. Das ist leicht zu überlegen. Und es gibt noch eine andere Quelle, die ich heute nicht gebracht habe. Ich werde sie nur kurz erwähnen. Im 19. Kapitel vom Sefer Vayikra fängt die Parashat Kedoshim an. Kedoshim tiyu, ihr sollt heilig sein. Ki kadosh ani, denn ich bin heilig. Der Ramban bekanntlich interpretiert diesen Satz auf folgender Art. Kadesh atzmecha bemutar lach. Heilige dich mit dem, das erlaubt ist. Und das heißt, dass nicht alles halachisch umschrieben sein muss. Es kann auch gut sein, wir sollen tugendhaft handeln und auch solchen Dingen tun oder nicht tun, weil es tugendhaft ist, diese Dinge ja oder nicht zu tun, auch wenn es nicht halachisch verpflichtet ist. Also es gibt kein halachischer Verbot, täglich Fleisch zu essen. Aber ist das, was Gott von uns will? Ist diese Art, mit Ressourcen umzugehen, das Ideale? Dann gibt es dann das Halachische. Wir haben auch gesehen, Essen rausschmeißen. Also davon haben wir letzte Woche gesprochen. Aber wir haben letzte Woche gesprochen über Essen rausschmeißen, das im Supermarkt rausgeschmissen wird. Auch zu Hause wird Essen rausgeschmissen. Für uns ist Essen günstig. Ja, es ist nicht so wie Menschen, die sehr arm sind, insbesondere die in Ländern leben, die wesentlich weniger wirtschaftlich erfolgreich sind. Dort bildet das Budget für Nahrung ein viel größerer Bruchteil des Familienbudgets. Aber für uns ist es billig. Ja, wenn ich jetzt eine Tomate rausgeschmissen habe, ist auch gar nicht geschehen. Essen rauszuschmeißen, das gut ist, das essbar ist, ist ein Problem von Baltashrit. Was ist, wenn es nicht mehr gut ist? Dann ist es kein Problem von Baltashrit. Aber es kann ein Problem von Baltashrit sein, wenn ich vorab nicht daran gedacht habe, vernünftige einzukaufen. Das ist nicht ein Verbot von Baltashrit, aber es ist dieses tugendhafte Benehmen, ja? Es ist ein Tugend, um daran zu denken, mit Essen sparsam umzugehen. Ich glaube, es gibt auch Grenzen daran. Ich habe letzte Woche diese Meinung zitiert, dass zu viel zu essen bald der Schritt sein soll. Das finde ich, ich will nicht empfehlen, dass wir zu viel essen sollen. Aber ich meine, man muss auch nicht übertreiben. Man muss nicht überall ein halachisches Verbot sehen oder überall eine schreckliche moralische moralische Fehler sehen, sondern sei ein bisschen vernünftig, normal. Aber es gibt Statistik, die belegt, dass eigentlich sehr viel Essen in unseren reichen Ländern rausgeschmissen wird. Das eigentlich, es musste nicht so sein. Es gibt gewisse Simches, wo wir gehen und dann sieht man, dass es ein Ziel ist, um mit Essen Menschen zu beeindrucken. Und es gibt solche Quantitäten, die in keine Konstellation gegessen werden können. Dann darf man die Frage stellen, ist das eigentlich das Ideal? Das heißt nicht, dass man jetzt eine Hochzeit organisieren soll, wo man einen kargen Caterer bringt, wo die Portionen so sind, dass wenn wir dann nach Hause gehen, wir alle noch Hunger haben. Nochmals, wir müssen nicht verrückt sein. Und es ist hier nicht eine alles schwarz oder weiß. Aber die Idee, die Tatsache, dass sehr viel Essen rausgeschmissen wird, also wir können uns da verdienstlich machen, durch den, dass wir ein bisschen mehr darüber nachdenken. Und das, würde ich sagen, ist ganz in der Philosophie von Chonya Margel und von Balthasar Schriez nachzudenken, was tun wir hier? Und insbesondere, weil wenn viele Leute das tun, dann ist das natürlich bedeutender. Und auch wenn Essen nicht so teuer ist, ein bisschen besser wird es in der Tasche auch sein. Das ist sogar ein Netto-Vorteil für uns auch, auch wenn er klein ist. Und deshalb würde ich mal sagen, zum Schluss dieses Shiurs, was wollen wir von dem Shiur? Wenn wir eine eigentliche Umwelthalacha wollten, die gibt es eigentlich nicht. Wollen wir Hinweise über was es lohnt zu schützen? Ja, das ist eine gute Idee, darüber soll man reden. Nicht, weil wir damit die ganze Welt überzeugen werden, aber wenigstens, weil wir uns damit überzeugen können, dass es eigentlich eine sehr wertvolle Sache. Balthasar Schriez, Tugend von Balthasar Schriez ist etwas, also ich glaube, wir kennen alle Menschen, die darauf achten, um Brot nicht rauszuschmeißen. Aber eigentlich nicht um Brot. Es geht im Allgemeinen darum, dass wir versuchen sollen, um Dinge nicht einfach zu zerstören. Interessant zu erwähnen hier, auch wenn das sicher keine Halacha ist, aber ich soll es mal erwähnen. Ich habe einen, also für mich war er damals einen sehr reichen Mann. Ich weiß nicht, meine Vorstellungen waren vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber er hatte eine Villa, die saß auf einem riesigen Garten mit Wald und hatte eine andere Villa in Israel und hatte ein ganzes Unternehmen. Er und seine Frau waren mit meinen Eltern befreundet. Und wenn ich in der Yeshiva in Israel war, habe ich mich deshalb auch bei ihm zu Hause in seine Wohnung in Israel eingeladen. Und also sehr reicher Mann. Und nach dem Fisch, vor der Suppe, Freitagabend, wie die Suppe serviert wurde, hat er die Krümel am Tisch genommen und hat sie in seine Suppe geschüttet. Er hat gesagt, er war Holocaust-Überlebender. Er sagte, er hat gesehen, wie seine Brüder um jedes kleinstes bisschen Brot gekämpft haben, dass sie was haben zum Überleben. Sie hatten nichts zu essen. Er kann es sich nicht dazu bringen, um Essen rauszuschmeißen. Ich empfehle jetzt nicht, dass wir alle Krümel sammeln. Ich muss sagen, also bitte, jeder macht, was er gerne macht. Aber ich meine, das übertreiben wir nicht, um zu sagen, dass das ein Muss ist. Aber die Idee, dass wir eben nicht, auch jemand, der sich alles leisten kann, nicht rausschmeißen sollen, ist eigentlich ganz im Sinne von Balthasar Schriez. Also es gibt, was wir besprochen haben, auch tugendhaftes Benehmen, das für unsere Umwelt gut ist. Und das ist religiös bedeutend. Und wir sollen nicht vergessen, dass eigentlich Gesetze, die eigentlich vor Ort erlassen wurden für unser Wohl und für das Wohl unserer Kinder und Enkel, insofern sie tatsächlich für unser Wohl sind und nicht auf diese Romantik basieren, das haben wir im ersten Shiur gesehen, wenn es nicht das ist, sondern etwas Gutes für die Menschen heute und in 50 und in 100 Jahren, dann sind das eigentlich Gesetze, die nach der Halacha einzuhalten sind, auch wenn sie weltliche Gesetze sind. Also drei Aspekten, drei Ebenen, etwas für die große Öffentlichkeit, etwas für das eigene Benehmen und etwas, wie man umgeht eben mit, was von der Politik geschaffen wird. Ja, was ist eigentlich zu respektieren, was nicht, was ist bindend und weshalb. Ich hoffe, wir spüren, wir sind irgendwo angekommen. Und ja, ich danke, dass ihr alle dabei waren und hoffe, es war interessant. Und bevor wir Abschied nehmen, nehme ich gerne noch Fragen entgegen. So. Alle sind doch auf Mute, ich kann sie nicht hören. Aber wenn Sie glauben, dass ich alle Fragen beantwortet habe, dann werde ich einfach grüßen. Aber grüßen darf man auch. Ah, einer hat sich weg vom Mute. Ja, bitte.
Nein, ich hatte keine Frage. Ich wollte nur sagen, mir hat dieser Schuh sehr, sehr gut gefallen. Das war eine ganz spannende Geschichte.
Danke, danke, danke. Für mich war es auch sehr spannend. Das erste Mal, dass ich einen Schuh zu diesem Thema gegeben habe. Auch manche Quellen, also die Quellen sind alle bekannt, aber die Quellen so zu organisieren, nachzudenken, was sie bedeuten, war eine sehr schöne Sache. Und ich danke alle, dass ihr dabei wart, für eure Fragen und